Ja, heute kommen wir in den Garten. Markus berichtet davon, dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bei Luther steht da dieses, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er ihn, du schläfst? Konntest du denn nicht eine einzige Stunde mit mir machen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, sagte er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Genug jetzt, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Was haben die Jünger in den letzten Tagen nicht alles erlebt? In den letzten Wochen hat Jesus den Unterricht der letzten drei Jahre, so stelle ich es mir vor, nochmal richtig zusammengefasst, wiederholt, verdichtet. Je näher sie an Jerusalem gekommen sind, umso dringlicher ist Jesus geworden. Und dann hat er auch immer deutlicher, immer wieder von seinem Tod gesprochen. Die Jünger sind verwirrt. Jesus ist doch schließlich der Messias, der Retter Israels. Allerdings war bisher noch nicht so richtig erkennbar, wie das laufen soll. Zwar hat Jesus viele Anhänger unter dem Volk und auch viele Sympathisanten, aber von den religiösen Führern gab es bisher vor allem Gegenwind. Aber dann die Ankunft in Jerusalem. Wir hatten es am Sonntag in der Predigt. Was für ein Triumphzug. Genau so, wie es der Prophet Zacharja vorhergesagt hatte. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Welt. Das war's, der Messias, jetzt, jetzt! Die Jünger hatten ja schon einiges erlebt, aber das war schon ein Ereignis, dieser Einzug. Die Massen haben Jesus zugejubelt, und Jesus hat sich feiern lassen. Es schien, als ob das Warten ein Ende hat und Jesus sich endlich offen als Messias, als der Retter zeigt, der den Sieg davonträgt. Und die Jünger waren mittendrin. Und wie Jesus dann im Tempel, das hatten wir auch schon die Woche, klare Kante gezeigt hat, mit klarer Autorität aufgetreten ist, und wie er dann den Pharisäern nochmal verstärkt, argumentativ mit ihren eigenen Waffen aber überlegen gezeigt hat, dass er mehr Autorität hat vom Wort Gottes her. Da waren die Jünger voll oben auf. Und als die Stimmung dann so richtig am Höhepunkt war, so stelle ich mir das vor bei den Jüngern, dann hat Jesus so eine Endzeitrede eingeschoben, die uns übermittelt ist bei dem einen oder anderen Evangelisten. Ich stelle mir vor, das war emotional eher ein Dämpfer. Und immer wieder redet Jesus davon, dass er sterben wird. Wie gesagt, ich stelle mir vor, eine richtige emotionale Achterbahn. Und das alles auch noch im Trubel der Festvorbereitungen, das Passafest steht bevor. So richtig zur Ruhe sind die Jünger in den letzten Tagen nicht gekommen. Aber dann vorhin das Sedermahl. Es hat richtig gut getan. Sie waren unter sich, es war ein vertrautes Ritual, es war bekannter Ablauf, da kann man zur Ruhe kommen. Bietet auch einen Schutzraum. Aber auch da fängt Jesus wieder davon an, dass ein Verräter unter ihnen ist. Er verändert den gewohnten Ablauf, gibt Brot und Wein eine neue Bedeutung und spricht wieder davon, dass er sterben wird. Und jetzt sind sie hier im Garten. Wie gesagt, die letzten Tage und der ganze Abend emotional und körperlich anstrengend. Das gute und reichliche Essen beim Sedermahl, der viele Wein, die späte Stunde. Kein Wunder, dass es den Jüngern da die Augen zuzieht. Aber schauen wir weg von den Jüngern, schauen wir hin auf Jesus. Jesus hat Angst. Was ist denn da los? Markus gebraucht hier das griechische Wort Agonia. Das kann man auch mit qualvoller Todeskampf, schreckliche Angst übersetzen. Das ist nicht die Angst, weil man durch eine dunkle Seitengasse gehen muss. Das ist nicht die Angst, weil morgen das Mitarbeitergespräch ansteht oder die Prüfung vor der Tür ist. Das ist eine tiefe existenzielle Angst. Eine Angst, die handlungsunfähig macht, eine Angst, die einem alle Kraft nimmt, die alles andere verdrängt, die den ganzen Raum einnimmt. Und so kennen wir Jesus gar nicht. Bisher war Jesus immer Herr der Lage, er war souverän. Wie war das mitten im Sturm auf dem See, als selbst die erprobten, erfahrenen Fischer Todesangst hatten? Da war Jesus die Ruhe selbst. Oder als sie bei Nazareth, als die Menge ihn von der Klippe stürzen wollte. Er ist ruhig durch sie hindurchgegangen. Wie war das ganz am Anfang, als der Satan persönlich ihn versucht hat, ihn vom rechten Weg abzubringen. Jesus war geschwächt, ausgehungert, angreifbar. Aber Jesus begegnet dem Satan ruhig und mit innerer Sicherheit. Was also ist es, was Jesus hier so Angst macht, dass er so an seine Grenzen kommt? Jesus weiß, dass er in Kürze am Kreuz sterben wird. Ein langsamer, qualvoller Tod. Ich erspare uns jetzt die detaillierte Beschreibung, aber das Auspeitschen und die Kreuzigung führen zu einem langsamen, schmerzhaften Todeskampf, bis ganz am Ende schließlich die Kraft fehlt, sich noch ein letztes Mal aufzubäumen und man am eigenen Gewicht erstickt. Hat Jesus also Angst vor dem Tod, vor dieser Art zu sterben? Ich denke, Jesus hat vor etwas anderem Angst. Ja, wir können vor bekannten Dingen Angst haben, aber die richtig tiefe Angst haben wir meistens vor Unbekanntem. Und ich glaube, Jesus hat Angst davor, allein zu sein. Ja, die Jünger werden ihn verlassen. Selbst Petrus wird leugnen, ihn zu kennen. Das wird für Jesus sicherlich eine schlimme Erfahrung. In dem Zusammenhang sehe ich übrigens die Tatsache, dass die Jünger im Garten immer wieder einschlafen und da steht, sie wussten nicht, was sie sagen sollen. Die Müdigkeit hat sie wieder immer wieder übermannt. Sie wollten eigentlich wach bleiben, haben es irgendwie nicht hingekriegt. Ich sehe das weniger als Versagen seiner Nachfolger, sondern mehr noch als zusätzlichen geistlichen Angriff auf Jesus. Aber das meine ich nicht, dieses Alleine sein, dass er menschlich alleine sein wird, dass er verlassen sein wird. Ich glaube, Jesus hat Angst vor der Gottverlassenheit. Vater und Sohn sind eins. In Johannes 5 wird berichtet, dass Jesus mal gesagt hat, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Eine ganz enge, innige Gemeinschaft, eine enge Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, dem Sohn. Was auch passiert, Jesus weiß ich in der Hand des Vaters. Aber am Kreuz wird er die Sünde der ganzen Menschheit tragen. Luther übersetzt in 2. Korinther 5 mit, damit dass Jesus zur Sünde gemacht wird. Und Sünde hat eine ganz klare Konsequenz. Sünde heißt getrennt sein von Gott. Jesus weiß also, dass er von Gott, seinem Vater, getrennt sein wird. Und das ist für ihn etwas völlig Unbekanntes. Das ist furchteinflößend. Das ist, macht Angst. Die Gegenwart Gottes gibt Halt. Wenn David in Psalm 23 betet, dass er in dieses Tal der Todesschatten muss und dahin durch muss, dann sagt er nicht, und dann kommt Gott und holt mich raus. Aber er sagt, du bist bei mir und das gibt mir Halt. Hiob hat vieles Schlimme erlebt, aber was ihn wirklich, wirklich zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass ihm Gott fern scheint, dass Gott ein ferner Gott ist. Und als Gott ihm dann begegnet, als Gott ihn anspricht, dann reicht Hiob das aus. Er hat Gott immer wieder gefragt, was das soll, wozu, warum. Gott gibt ihm keine Antwort. Aber Hiob ist damit zufrieden und ruhig und hat diesen Frieden, also echte Zufriedenheit, weil er Frieden im Herzen hat, weil er Gott begegnet ist, weil Gott ihn sieht, ihn anspricht, weil er Gott nahe sein kann oder Gott ihm nahe ist. Ja, unsere Jahreslosung, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Ja, wie ist es denn dann, wenn Gott wegschaut, wenn Gott weggeht? Von seinem Vater getrennt zu sein, wie gesagt, für Jesus unvorstellbar. Von Gott getrennt sein, das ist völlige Vernichtung. Wenn man vom Leben selbst getrennt ist, bedeutet das den ultimativen, den absoluten Tod. Das ist also für Jesus die Herausforderung, dieses Unbekannte, das finstere Loch, in das er gehen muss. Ich stelle mir vor, müsst ihr euch mal vom inneren Auge vorstellen, wenn man in eine Höhle hineingeht, dann wird es dunkel, hat man eine Lampe dabei. Und manchmal bei Höhlen, da gibt's noch mal, kann man noch mal runtergehen und manchmal ist da Wasser drin. Und dann gibt es Höhlen, da muss man durch so einen Siphon hindurchtauchen. Und die Profis und die ambitionierten Hobby-Höhlenforscher, die machen das. Und ich stelle mir das so vor als Bild. Jesus muss in diese Tiefe, in dieses dunkle Loch hinunter. Und er muss reintauchen, ohne dass er weiß, wie lang dieser Siphon, dieser Tunnel, dieses Wassergeflutete sein wird. Da unten ist dunkel, die Lampe geht aus, wenn man Kerze oder Fackel dabei hat. Man muss sich vorantasten, die Luft wird knapp. Da muss er hinein, ohne sicher sein zu können, wo der Ausgang ist, wie weit der Weg ist, ob es überhaupt ein anderes Ende gibt. Jesus kommt aus der Herrlichkeit. Er kommt aus der Herrlichkeit bei Gott und er war bereit, das alles aufzugeben. Er war bereit, Mensch zu werden. Er war bereit, in unseren Schmutz, in unseren Alltag zu kommen, ein einfacher Mensch zu sein. Er war bereit, all das aufzugeben. Er war auch bereit, zu leiden und zu sterben. Aber in all dem hatte er immer diese enge Beziehung zu seinem Vater. Und jetzt steht er davor und weiß, er wird getrennt sein von Gott. der ultimative Test. Diese existenzielle Angst, dieses Ringen. Die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns selbst, dass nur der Vater weiß, wann das Ende kommt, wann Jesus ein zweites Mal wiederkommt, als Sieger, als Held. Und ich stelle mir vor, dass hier wirklich noch ein anderer Punkt ist, den der Vater gewusst hat. Der Vater kennt den Ausgang in dieser Höhle und Jesus kennt ihn nicht. Jesus muss ganz dem Vater vertrauen. Im Hebräerbrief lesen wir dann, dass Jesus hier gehorsam lernen musste. Das war nichts, was er gekommen ist als Gottes Sohn, er ist Mensch geworden und das hat er alles gewusst und das war klar, sondern er musste hier etwas lernen. Das war für ihn Neuland. Wie geht Jesus jetzt mit dieser Angst um? Jesus geht mit seiner Angst, mit seinen Zweifeln, mit seiner verzweifelten Bitte zum Vater. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Papa, Abba, lieber Vater, gibt es denn wirklich keinen anderen Weg? Lukas beschreibt, dass Jesus so verzweifelt war, dass sein Ringen so intensiv war, dass ihm der Schweiß wie Blut von der Stirn tropft. Jesus fleht seinen Vater an, ob es nicht wirklich gar keine andere Lösung gibt. Gott ist doch allmächtig, Gott liebt ihn doch. Wie kann Gott dann so etwas zulassen? Ja, wie kann Gott so etwas von ihm verlangen? Jesus hat lange im Gebet gerungen, wenn er dann nach einer Stunde wiederkommt und seine Jünger schlafen findet und dann nochmal geht und nochmal. Die Evangelisten haben uns nur diese Zusammenfassung übermittelt, wohl auch, weil sie nicht viel mitbekommen haben, sie haben ja geschlafen. Aber Jesus fängt an, vor die Bitte, vor das Flehen, stellt Jesus die Anbetung. Vater, dir ist alles möglich. Gott ist nicht ein Opfer der Umstände. Gott ist nicht ein Getriebener. Gott, der Vater, hat das Zepter in der Hand. Er bestimmt das Geschehen. Und Gott, dem Vater, gebührt unsere Anbetung. Und zur Anbetung gehört auch, dass ich Gott eben als Herrn anerkenne, dass ich ihm mein Leben überlasse, dass ich einwillige in die Tatsache, dass er den Ton angibt, dass ich der Ton bin und er der Töpfer. Und ans Ende, nach die Bitte um Verschonung, nach diesem Flehen, stellt Jesus seinen Gehorsam. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus kann den Weg nicht sehen. Er möchte einen anderen Weg gehen. Jesus ist bereit zu tun, was Gott der Vater von ihm möchte, auch wenn er es selbst nicht möchte. Für Jesus geht es hier wirklich um alles. Es geht wirklich existenziell um Leben und Tod. Nicht nur im körperlichen Sinn, dass Jesus aufhören wird zu atmen, sondern darum, dass Jesus ohne den Vater nicht existieren kann. Was also wird geschehen, wenn er von Gott getrennt wird? Jesus ringt mit sich und Jesus ringt mit Gott. Lieber Vater, gibt es denn wirklich keinen anderen Weg? Du kannst doch alles. Bei dir ist doch nichts unmöglich. Du machst die Regeln. Bitte, bitte. Es muss doch einen anderen Weg gehen. Für mich ist es hier im Garten Gethsemane der eigentliche Todeskampf. Am Kreuz gibt es auch noch einen Todeskampf, den körperlichen Todeskampf. Aber hier ringt Jesus wirklich mit der Existenz, mit dem richtigen Tod. Und Jesus entscheidet sich, also hier entscheidet sich auch für uns, ob Gottes Heilplan für seine Schöpfung zum Ziel kommen kann. Hier entscheidet sich, ob die Menschen, ob du, ob ich für immer von Gott getrennt sein müssen oder ob wir bei ihm leben können. Auch für uns geht es hier also im Garten Gethsemane um alles. Auch wenn wir, wenn ich die volle Tragweite sicherlich weit weniger begreife, wie Jesus sie bewusst war. Am Ende ist, wie gesagt, Jesus bereit, Gott gehorsam zu sein. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Bin ich bereit, Jesus auch darin zu folgen? Bin ich bereit, Gott meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Ängste zu bringen und ihm zu vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, wie tief und wie lange der Tauchgang durch die Höhle sein wird? An der Stelle einen kleinen Exkurs. Ein Ausleger hat geschrieben, dass es einen großen Unterschied macht, mit welchem Ton, mit welcher Herzenshaltung wir dieses Dein Wille geschehe sprechen. Ist für mich Gott einfach übermächtig und sehe ich mich Gott und seiner Macht hilflos und ohne Hoffnung einfach ausgeliefert? Denken wir, dass wir sowieso keine Chance haben gegen diesen Gott und strecken wir einfach die Waffen, wie jemand, der im Kampf unterlegen ist und dem Sieger sein Schwert vor die Füße legen muss? Ist es wirklich ein Ausdruck unserer Ohnmacht, unserer Einsicht, dass wir letztlich keinen Einfluss darauf haben, ob sich unser Lebensentwurf verwirklichen lässt oder nicht? Ist es ein enttäuschtes und resigniertes? Dann mach halt. Oder speist sich die Einwilligung in Gottes Wille aus dem Vertrauen darauf, dass Gott mich liebt, dass er immer nur das Beste für mich will, dass er dafür garantiert, dass mir in dieser dunklen Unterwasserhöhle nicht die Luft ausgehen wird und dass er garantiert, dass es diesen Ausgang gibt und dass ich ihn erreichen werde? Bin ich bereit, mich aus diesem Vertrauen heraus Gott ganz anzuvertrauen, ganz von ihm abhängig zu machen? Dann kann ich trotz aller Angst einmal tief Luft holen und kann hineintauchen. Dem Adam in mir, in uns, kommen da Zweifel. Der Adam in mir will den Ausgang in dieser Höhle selber finden und kommt dabei um. Aber der Jesus in mir, der ist bereit, seine Existenz in Gottes Hand zu legen. Und weil Jesus gehorsam war, kann er uns befähigen, Gott auch dann zu vertrauen, wenn wir den Weg nicht begreifen, wenn uns der Weg falsch vorkommt. Nicht, weil wir gegen Gott ja sowieso machtlos sind, sondern weil uns Gottes Liebe absolut sicher sein kann. Kommen wir zurück zu Jesus im Garten. Jesus setzt sein Vertrauen auf den Vater. Und einerseits ändert sich dadurch alles. Jetzt habe ich mich verlesen. Der erste Gedanke war, es ändert sich erstmal gar nichts. Einerseits ändert sich dadurch gar nichts. Gott ändert seinen Plan nicht. Jesus muss ans Kreuz. Jesus wird die Schuld der Menschheit tragen. Und Jesus wird in die Gottverlassenheit gehen. Aber andererseits ändert sich alles. Lukas berichtet nämlich nicht nur von den Blutstropfen, sondern Lukas berichtet auch davon, dass ein Engel kam und Jesus gestärkt hat, ihm Mut zugesprochen hat. Die Situation hat sich also nicht geändert. Jesus hat immer noch entsetzliche Angst, aber Jesus ist auf einmal bereit. Von Corrie ten Boom stammt der Satz, das Zitat: Mut ist Angst, die gebetet hat. Es geht in diesem Zitat, es geht nicht darum, dass die Angst verschwindet. Oder der Grund für die Angst verschwindet. Es geht darum, dass wir trotz der Unsicherheit, trotz der Gefahr, trotz der Angst mutig vorangehen können. Nicht, weil wir es schaffen können, sondern weil wir uns darauf verlassen können, dass Gott uns ans Ziel bringt. Eines der letzten Dinge, die Jesus seinen Jüngern wieder mit auf den Weg gibt hier, ist dieses: bleibt wach und betet. Ihr wollt das Gute, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft werdet ihr es nicht schaffen. Ihr braucht diese Beziehung, die Nähe zu Gott. Wenn wir beten, wird die Angst oder die Ursache der Angst unter Umständen nicht verschwinden. Aber im Gebet werden wir gestärkt, sodass wir der Angst begegnen können, dass wir sie aushalten können. Für Jesus war der Weg in diese Gottverlassenheit immer noch existenziell. Am Kreuz schreit er seine Verzweiflung, seine Angst hinaus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch da, das ist kein: lieber Vater, ich weiß, du musst jetzt gehen, bis gleich. Das ist immer noch existenzielle Angst. Er geht hinein in dieses dunkle Loch, in diese Finsternis. Mein Gott, warum? Aber er ist bereit, bis zum Ende Gott zu vertrauen. Jesus geht in den Abgrund, er geht in diesen Höllenschlund. Die Angst bleibt, die Unsicherheit bleibt. Aber Jesus ist gehorsam. Ich habe vorhin schon den Hebräerbrief angesprochen. Ich lese es nochmal vor, die 2, 3 Verse aus Hebräer 5. Als Jesus unter den Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Der Ausgang war da, aber Jesus musste in diese Höhle hinein, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Als er darin vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Deshalb, steht in Offenbarung, gebührt ihm zusammen mit Gott dem Vater alle Anbetung, Ehre, Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen.